Ständiges Wasserlassen immer genau dann, wenn es gerade nicht passt? Prostagut Forte mit der einzigartigen Wirkstoffkombination aus Sägepalmenfrüchten und Brennnesselwurzelextrakt hilft, damit Sie weniger müssen und sich entspannt eine neue Folge VitaTalk anhören können. Wir wünschen Ihnen viel Spaß dabei. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. VitaTalk. Fühlen, hören, verstehen. Der Podcast rund um Vitalität und Gesundheit von praxisvita.de mit Antje Radünz.
Ohne despektierlich sein zu wollen, machen Männer ja gern mal einen auf dicke Hose. Aber laut einer Studie in Frankreich, Spanien, Italien, Großbritannien und auch Deutschland, durchgeführt von der European Association of Urology, haben 3/4 der Männer gar keine Ahnung, was in ihrer Hose wirklich los ist. Nur einer von 4 Herren wusste überhaupt, wo sich seine Prostata im Körper befindet. Bei den Frauen konnte es immerhin jede 3. beantworten. Die wiederum dachten zur Hälfte, dass auch die Frauen eine Prostata haben. Punkt also an die Jungs. Jeder 3. Kerl wusste, dass nur die Männer diese wichtige Drüse, die sich zwischen der Blase und dem Ende des Darmes befindet, im Körper haben. Ich bin echt überrascht. Immerhin ist die Prostata ziemlich wichtig für Spaß und ja auch die Familienplanung. Die Drüse produziert genau den Teil der Samenflüssigkeit, der den Spermien das Schwimmen ermöglicht. Und der gemeine Krebs hat es ziemlich oft auf genau diese kleine 20 Gramm leichte Prostata abgesehen. Bei den Männern führt Prostatakrebs die Liste der Krebsarten an. Kurzum, es kann jeden treffen und das nicht erst ab 60. Die wohl bekanntesten Vorsteherdrüsen gehörten Uli und Michael Roth. Besser bekannt als die eineigen Zwillingsprofi-Handballer der 80er. Vor 10 Jahren bekamen sie kurz hintereinander die Diagnose Prostatakarzinom. Heute sind sie topfit und unter anderem Botschafter für frühe und regelmäßige Besuche beim Urologen. Der 5 Minuten ältere Zwilling, Michael Roth, hat gesagt, ich habe zwar keine Zeit, aber ich mach's trotzdem und schwupps ist er hier, Part of Podcast. Denn wir freuen uns mit ihm, dass auch nach 10 Jahren alles gesund ist. Hallo Michael Roth.
Hallo, schönen guten Tag.
Ich habe ja so ein bisschen was erwähnt in der Anmoderation. Gehörten Sie auch zu den eben benannten ahnungslosen Männern damals, als es vor 10 Jahren Ihre Diagnose gab?
Also ich wusste zumindest, dass die Frauen keine Prostata haben und dass Männer Prostata haben. Wo es ungefähr sitzt, wusste ich auch. Aber so über das reine Organ, wie wichtig es letztendlich ist, weil man ja im Männerbereich ja oft dann drüber redet, dass es eigentlich unnötig ist, ähnlich wie der Blinddarm. Mhm. Das ist natürlich ein Trugschluss. Und das haben wir dann auch natürlich erfahren, relativ zeitnah zur Diagnose, dass natürlich die Prostata ganz entscheidende Funktionen hat, wie zum Beispiel die Erektion und oder auch dann letztendlich die Kontinenz, die eine Rolle spielt,
Klar. Weil
die Harnröhre durch die Prostata geht.
Genau.
Und damit natürlich auch entfernt werden muss oder geschnitten werden muss. Das sind dann Dinge, wo man dann natürlich erst erfährt, wenn man auch damit konfrontiert wird.
Gehen wir aber nochmal einen Schritt zurück, bevor wir über die Einzelheiten reden. Diagnose, PSA-Wert erhöht, das war wahrscheinlich das, womit Sie konfrontiert wurden bei dem Besuch des Urologen. Erklären Sie uns das doch mal oder zumindest all denjenigen, die es betrifft, nämlich den Männern, die vielleicht da noch nicht waren. Was bedeutet das eigentlich genau?
Es gibt einen Tumormarker, PSA heißt der, der zumindest mal feststellen kann, ob in der Prostata irgendwas passiert, was nicht sein soll. Eine Entzündung, ein Krebs, der sich entwickelt. Und wenn man das regelmäßig macht, dann sieht man natürlich auch gewisse Ausschläge, die dazu führen, dass ein Urologe zumindest mal den Hinweis hat, dass man schauen sollte, was da genau passiert. Und früher hat man natürlich einen Tastbefund gemacht, macht man heute auch noch, indem dass der Urologe mit dem Finger die Prostata abtastet. Aber meistens ist es ja so, wenn der Urologe dann was findet, ist es meistens schon zu spät, weil der Krebs natürlich schon ausgedreht ist. Das heißt, dann merkt man eine unrunde Geschichte und dann ist es meistens schon zu spät. Deswegen ein PSA-Wert hat uns zum Beispiel das Leben gerettet, weil wir einfach über den PSA-Wert festgestellt worden ist, dass wir auch tatsächlich Krebs haben. Dann wird eine Biopsie gemacht, eine Gewebeprobe entnommen, weggestanzt und dann kann man erst endgültig feststellen, ob es Prostatakrebs ist oder oder nicht.
Jetzt haben Sie ja gerade schon gesagt, also es wird über einen Tastbefund gemacht und da ist ja schon, glaube ich, mal die erste Hürde. Also zumindest von all den Männern, die ich so kenne, die das zwar mittlerweile machen, aber die hatten alle am Anfang genau davor Angst, vor diesem Gang zum Urologen, weil da Proktologe, ja, dann einer mit dem Finger irgendwo rum, wo man eigentlich gar nicht möchte, dass der seine Finger hat. Und da geht es schon los, dass die Männer sagen, oh nee, dann gehe ich lieber dran vorbei.
Es ist nicht so, was man jeden Tag machen muss. Und es ist aber auch nicht so schlimm, wie man das oft dargestellt kriegt. Naja, man muss die Männer doch ein bisschen in Schutz nehmen. Warum das so ist, ist auch so, dass Männer natürlich letztendlich nach den Kinderuntersuchungen verabschiedet werden von einem regelmäßigen Arztbesuch, was natürlich bei Frauen zum Beispiel dann, also bei jungen Frauen natürlich über die Mamas, die Frauenarztbesuche fast zur Regelmäßigkeit werden oder sind. Die Männer gehen erst dann wieder zum Arzt, wenn was kaputt ist. Das heißt, man muss die Männer sensibel machen, dass es ab 40 auch tatsächlich noch Ärzte gibt, wo man hingehen sollte, weil es sollte niemand mehr an Prostatakrebs sterben oder an Magen-Darm-Krebs, weil das ist das, was man heute sehr gut überwachen kann. Und deswegen ist es natürlich wichtig, und das ist auch unsere Botschaft, letztendlich auch jüngere Männer sensibel zu machen, dass es ganz wichtig ist, sich regelmäßig einmal im Jahr vom Urologen untersuchen zu lassen. Und wenn tatsächlich einer so viel Angst hat, sich nicht den Finger in den Po stecken zu lassen, dann soll er halt nur den PSA-Wert nehmen, ist ja auch schon was.
Sie sind der Älteste von Ihnen und tatsächlich ist es ja so gewesen, dass Sie auch der Erste waren, der die Diagnose kriegte. Jetzt ist es natürlich für jeden erstmal, Mensch, ich bin jetzt schon zum Urologen hingegangen und dann findet der nun auch noch was. Ich mag mir kaum vorstellen, was in Ihnen vorgegangen ist, als die Diagnose dann auf dem Tisch lag.
Naja, das ist natürlich ein Schock. Ja. Ich weiß, das ist mir schwer zu erklären. Ich denke, alle, die mal eine Krebsdiagnose hatten, wissen, von was ich rede. Es ist dann so ein Tunnel natürlich. Man hat natürlich die schlimmsten Befürchtungen. Das heißt, wenn man mal über den Tod nachdenkt, dass es passieren kann. Mhm. Bei Chemotherapie, über Dinge, die Lebenseinschränkungen dann mit sich bringen. Beim Prostata-Diagnosenkrebs kommen zwei Schlagworte, die natürlich für einen jungen Mann, ich war 47, Inkontinenz und Impotenz,
na klar,
natürlich ganz entscheidend sind. Und das sind natürlich die zwei Dinge, die natürlich auch dann betroffen sein können. Und deswegen ist es ja umso wichtiger nochmal auch, dass man früh dran ist. Umso früher man diesen Krebs entdeckt, umso besser ist er heilbar, gut operierbar, was wir natürlich jetzt auch zeigen, dass man danach gut weiterleben kann, auch wenn es ein paar Einschränkungen gibt. Aber es geht dann auch um Leben und Tod. Und wenn Prostatakrebs ausbricht, dann sterben jedes Jahr noch 16.000 bis 18.000 Männer an der Krankheit, weil sie einfach zu spät dran waren. Die Männer, die an Prostatakrebs sterben, das ist ein ganz schlimmer Tod, weil er halt über die Knochen dann auch nicht mehr reparabel ist. Und dem her gesehen sollte eigentlich jeder so verantwortungsvoll mit seinem Körper umgehen. Das, was wir übrigens gemacht haben, vielleicht auch über den Sport, dass man einfach auch gewohnt ist, dass man regelmäßig zur Vorsorge geht und von dem er auch profitiert letztendlich.
Sie haben ja das ganz zentrale Problem der Männer gerade angesprochen, nämlich die Angst vor der Impotenz oder vor der Inkontinenz. Jetzt geht man ja damit um oder muss damit irgendwie umgehen. Was haben Sie gemacht? Haben Sie sich ausreichend informiert, um die Angst ein bisschen einzudämmen? Haben Sie mit Ihrem Bruder ständig geredet, die Familie genommen? Was ist das, was einem dann hilft in so einer Situation?
Man sollte schon schauen, wenn man sich die Prostata entfernen lässt, dass das jemand macht, der es öfter macht, der das auch natürlich Erfahrung hat, was ein sehr sensibler Bereich ist, der da operiert wird. Und danach ist einfach wichtig, dass man sich öffnet, dass man natürlich Vertrauen findet, mit dem man redet, dass man auch die Krankheit, weil man geht ja sehr gesund, man hat ja keine Schmerzen oder keine Gebrechen, sondern man geht gesund ins Krankenhaus und kommt aber auch dann relativ geschwächt wieder raus, dass man sich die Zeit nimmt auch, sich zu erholen, entweder in einer Art Kur oder in Eigentherapie. Und wichtig ist, drüber reden. Deswegen haben wir ja auch so irgendwann auch uns dazu entschlossen, es öffentlich zu machen. Nicht, weil wir da Spaß dran haben, eben zu erzählen, wie es uns geht, sondern es ist ein doppelter Effekt. Wir können natürlich Männern helfen, zur Vorsorge zu gehen, machen damit was Gutes und reden drüber, dass es uns selber auch gut tut. Das heißt, ein doppelter Effekt, der da eintritt, eine Öffnung. Ist mit Sicherheit auch, wo die Psyche eine wichtige Rolle spielt, ganz wichtig.
Aber wie macht man das denn so, darüber reden? Ruft man da seinen Zwillingsbruder an oder seinen besten Kumpel und fragt, naja, sag mal, hast du schon probiert? Wird er noch steif? Kriegst du noch einen hoch? Kannst du schon pinkeln? Entschuldigung, wenn ich so despektierlich frage, aber so wird es doch sein, oder? Das sind doch die zentralen Fragen, die wichtig sind.
Ja, in erster Linie macht man nämlich viele Dinge erstmal mit sich alleine aus. Und nach der Operation ist tatsächlich so, das steht auch schon in jedem Prospekt letztendlich im Krankenhaus. Übung macht den Meister. Man soll also letztendlich schnell wieder probieren. Man soll schnell versuchen, den Schwellkörper wieder in Gang bringen. Ja. Sozusagen, dass der auch wieder merkt, dass was passieren soll. Und ja, und dann muss man einfach probieren. Und man hat ja auch nach der Operation, wenn die Prostata entfernt ist, keinen Samenerguss mehr, was natürlich gewöhnungsbedürftig ist, wenn man das jahrelang hatte. Ja, da kann man auch ein bisschen spaßig mit umgehen. Ja, ich habe dann ein Buch, wo wir geschrieben haben, unser Leben, unser Krankheit, geschrieben, ist wie so ein heißer Föhn. Ja. Letztendlich hast du einen Orgasmus, aber ohne Samenerguss.
Ich musste sehr lachen, als ich es gelesen habe.
Wie so ein Föhn halt. Und komischerweise ist es so, dass speziell meine Lebenspartnerin oder überhaupt Frauen damit sehr sensibel umgehen. Also so zwingend gar nicht so auf Samen stehen. Von dem her gesehen ist es eher auch nicht das, was man dann vermisst oder vermissen sollte. Natürlich ist es ein bisschen außergewöhnlich. Aber wir haben uns natürlich innerhalb der Familie, haben mit den Kindern sehr offen dann ausgetauscht. Und wenn man sich natürlich dann öffentlich macht, hat man einen Vorteil, dass die Leute hinter einem Rücken nicht noch irgendwie tuschen.
Nun haben Sie ja beide Glück gehabt. Also tatsächlich ist bei beiden alles gut gegangen. Sie sind heute fitter denn je, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Stimmt wahrscheinlich nicht so ganz, aber immerhin sind Sie topfit. Und bewerben ja tatsächlich durch Ihre FFF-Kampagne für alle, für jeden, für uns den Gang zum Urologen. Was geben Sie da den Männern mit? Was ist Ihre Botschaft?
Ja, die Botschaft ist, dass man einfach das erste Mal hingehen muss, um auch zu erkennen, dass es natürlich ein Termin im Jahr ist. Oder es ist ja auch so, wenn heute ein Mann mit 45 erstmal ein Urologen ist und der Urologe keine Auffälligkeiten entdeckt, dann langt es ja auch, wenn man wieder 5 Jahre Pause macht. Also das kann man auch ein bisschen steuern. Wenn jemand wirklich auf seinen Körper hören möchte und sich reinhören möchte, dann sollte das jedes Jahr einmal eintragen wie ein Termin und einfach da hingehen, eine Blutprobe entnehmen, auch beim Urologen wird dann nicht nur die Prostata ertastet, sondern kann man auch über die Blase, über die Nieren, Leber, alle so Dinge mal abtesten lassen. Dann hat man eine gewisse Ruhe und ein großes Blutbild einmal im Jahr zu machen, ist auch kein Thema, dann erkennt man schon Entzündungsherde. Also so sind die Sachen, man sollte dann auch mal spätestens mit 50 eine Magen-Darm-Spiegelung machen. Dann hast du zumindest mal einen großen Teil davon abgedeckt, was man gut reparieren kann. Alle anderen Krebsarten will ich mich jetzt auch gar nicht aus dem Fenster lehnen, weil ich nicht genau Bescheid weiß. Aber ein Gang zum Urologen ist einfach Pflicht. Und die Männer, Sie haben es ja vorhin im Eingang schon gesagt, sind da diese mehr die Gorillas, die dann da stehen und sich die Brust kloppen. Es gibt aber tatsächlich Männer, die gehen mit Absicht zum Urologen, nicht wegen einem Tastbefund, sondern dass sie Angst haben, dass was gefunden wird. Und das ist natürlich schon ein bisschen schizophren. Aber letztendlich geht man zum Arzt, um, glaube ich, festzustellen, dass man gesund ist. Wenn dann was gefunden werden sollte, dann muss man einfach nur vom Glück reden, dass man frühzeitig dran ist. Und das ist unsere Botschaft, dass wir jetzt mit 57, 10 Jahre danach immer noch leben und das hätte auch anders laufen können.
Ja, ganz bestimmt. Also insofern ist das wirklich ganz, ganz toll. Es ist ja immerhin noch so, dass Prostatakrebs die Krebsart Nummer 1 ist und Sie sagen es auch selbst, es sterben immer noch viel zu viele Männer an Prostatakrebs. Ja. Wo liegt da die Diskrepanz? Was ist es denn, was wir tun können?
Na ja, man muss es halt aufweichen. Ne? Brustkrebs war ja auch jahrelang so, dass das ein eher Tabuthema war. Dann haben das prominente Frauen mit ihren Fällen sensibilisiert worden sind. Deswegen muss man auch die Männer sensibilisieren. Können natürlich auch gerne Frauen sein, weil Frauen natürlich dann schon ein anderes Gefühl haben, dass sie ihre Männer zur Vorsorge schicken. Mhm. Solange die Männer ihnen noch wichtig sind, ist das mit Sicherheit ein guter Ansatz. Und die Urologen, so wie ich bis jetzt viele kennengelernt habe in meinem Leben, sind alles ganz gute Typen. Da ist keiner da, der, das geht eher so ein bisschen rustikal zu, aber das wollen auch die Männer, da wird immer ein Spruch gemacht. Also man kann sich da schon gut aufgehoben fühlen, oder bei Urologinnen auch natürlich. Und man sollte das einfach als Eigenverantwortung für sein Leben, das man ja irgendwann mal geschenkt kriegt, auch wirklich wahrnehmen. Das ist so. Und so öfter wir da über in der Öffentlichkeit drüber reden, so ist auch ein Tabuthema wie Prostatakrebs oder überhaupt Urologen noch immer noch auch wichtig, dass man drüber redet. Dann kommen irgendwann die Männer oder die Menschen drauf, dass es einfach elementar ist, um zu leben.
Umso schöner, dass Sie mit mir heute darüber geredet haben, weil das ist ja auch schon wieder eine Form von, wir verbreiten es weiter. Wer mehr wissen will über Sie und Ihren Bruder, die Geschichte, die FFF-Kampagne und so weiter und so fort, kann Sie natürlich im Internet auch finden. Unter den rotzwillingen.de finden Sie alles, was Sie wissen müssen. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie Zeit hatten. Mit dem Urologen Christian Wülfing sprechen wir jetzt gleich im Anschluss. Mal gucken, wie handfest es tatsächlich zugeht. Ich danke ganz herzlich, Michael Roth.
Vielen, vielen Dank.
Fragen wir jetzt also den Mediziner. Mediziner. Professor Dr. Wülfing ist der Chefarzt der Urologie in der Hamburger Asklepios-Klinik und Pressesprecher der Deutschen Gesellschaft für Urologie. Welche Krankheiten, Herr Wülfing, können die Funktion der Prostata denn beeinträchtigen?
Die Prostata kann sich entzünden, wenn man zum Beispiel sich unterkühlt oder einen Harnwegsinfekt, Bakterien im Urin hat, dann kann die Prostata sich entzünden. Sowas merkt man in der Regel durch Schmerzen. Mhm. Und kann man entsprechend auch mit Antibiotika oder anderen Möglichkeiten behandeln. Das zweite ist wirklich große Volkskrankheit. Viele, viele Männer sind davon betroffen, von der gutartigen Vergrößerung der Prostata. Das ist eine Erkrankung im Alter, die bei vielen Männern so ab 50, 55, 60 Jahren losgeht, wo man das vielleicht auch erst gar nicht merkt, aber wo das Urinlassen, das Wasserlassen schlechter wird. Das heißt, man braucht länger für das Wasserlassen, man muss vermehrt nachts aufstehen, man kann das Gefühl haben, dass die Blase sich nicht richtig entleert, man kann vermehrten Drang haben, also mitunter auch sehr unangenehme Symptome, die sich ebenfalls sehr gut behandeln lassen. Und das Dritte in diesem Bereich ist natürlich der gefürchtete Prostatakrebs, ist immer noch der häufigste Krebs bei Männern. Und beim Prostatakrebs ist das ganz Entscheidende und das ist, glaube ich, auch wichtig für unser Thema hier heute, dass man den, wenn man ihn hat, möglichst früh erkennt und vor allen Dingen, dass man die Krebse erkennt, die schlimm sind. Denn auch da gilt, jeder Mann bekommt Prostatakrebs, er muss nur alt genug werden. Mhm. Und Sie kennen alle diesen Satz, ja, Prostatakrebs ist Haustierkrebs oder ist nicht so wild oder man stirbt mit, aber nicht an Prostatakrebs. Das sind alles so Themen, wo man genau sagen muss, in Deutschland sterben im Jahr 12.000 Männer an Prostatakrebs und das sind die Männer, die eben keinen leichten, harmlosen Krebs haben, sondern einen schlimmen. Mhm. Und die gilt es zu entdecken und zwar früh, damit die Beschwerden oder eben die Komplikationen oder eben auch die Todesfälle durch diese Erkrankung verhindert werden. Und das ist, glaube ich, der Auftrag, den wir Urologen haben, die aber auch jeder Mann hat, indem er, das ist ja unsere Aussage auch, unser Aufruf, dass man sich auch als Mann um Früherkennung und eben eine gesunde Lebensweise und Gesundheitsbewusstsein kümmert.
Mhm. Gucken wir gleich nochmal hin, was die Früherkennung tatsächlich bedeutet. Nochmal kurz zurück. Sie haben gesagt, es gibt verschiedene Prostatakrebszellen. Manche vermehren sich schnell, manche weniger schnell. Ist das eine genetische Disposition oder wie kann man das erklären, dass es bei dem einen so und bei dem anderen so ist?
Streng genommen wissen wir es nicht genau. Okay. Es gibt leider keine wirklich guten Hinweise, warum jemand einen schlimmen oder einen weniger schlimmen Krebs hat. Man kann es schon feststellen, heutzutage mit einem Mix aus verschiedenen Untersuchungen. Dazu gehören Blutwerte, da gehört manchmal auch eine Probeentnahme zu. Der Pathologe kann so bestimmte Bilder in den Zellen erkennen, woran man Krebsarten unterscheiden kann. Aber Ihre Frage, man kann nicht sagen, warum der eine so und der andere so. Es gibt eine gewisse Erblichkeit bei Prostatakrebsen. Wir wissen, dass Männer, die Prostatakrebs in der Familie haben, beim Vater, beim Onkel, also bei erstgradigen Verwandten sozusagen, dass da auch das Risiko, einen Prostatakrebs zu kriegen, etwas höher ist. Das heißt aber noch lange nicht, dass dann auch gleich ein schlimmer Typ, ich nenne das ja gerne immer Kätzchenkrebs und Tigerkrebs. Und ehrlich gesagt, die Kätzchenkrebse sind wirklich Krebse, die man heutzutage in vielen Fällen gar nicht behandeln muss, sondern beobachten kann, wie sie sich entwickeln. Aber in dem Moment, wo sie zum Tigerkrebs werden oder eben als Tigerkrebs gleich diagnostiziert werden oder auffallen, da muss man dann auch handeln.
Wir haben ja im Vorfeld mit Michael Roth telefoniert, hat gesagt, naja, Mensch, man muss halt einfach früh genug halt zum Urologen gehen und sich dem stellen, was da so passiert. Was verrät der Urologe also bei all den Tests, die er dann möglicherweise macht?
Wenn Patienten zum Urologen kommen, gibt es eben einen Mix aus verschiedenen Untersuchungsmethoden. Da ist ganz wichtig mal die Abtastuntersuchung, wo viele Männer Angst vorhaben. Aber wenn Sie die Roth-Brüder fragen, die werden Ihnen sagen, dieses Abtasten der Prostata und auch andere Männer sagen, es ist alles halb so wild.
Stimmt, hat er gesagt.
Dauert vor allen Dingen auch nur wenige Sekunden. Das ist nicht wirklich was Langes. Und ergänzt wird das Ganze durch eine Ultraschalluntersuchung in der Regel, um die Prostata auszumessen, zu gucken, wie groß ist sie, sind irgendwelche Herde. Und dann eben der Bluttest, der PSA-Wert, der für viele Männer auch eine gute Möglichkeit ist, sofern er richtig eingesetzt wird. Darüber können wir gerne noch diskutieren.
Sehr gerne.
Der PSA-Wert hat Vor- und Nachteile. Aber wenn ein Mann von sich aus sagt, ich möchte jetzt gerne mal wissen, habe ich jetzt Prostatakrebs oder nicht, dann ist dieser Wert wirklich sehr gut, weil man ihn insbesondere über die Zeit sehr gut beurteilen kann. Mit anderen Worten, ein Wert im Leben ist okay, aber noch besser ist, wenn wir zum Beispiel wissen, wie der Wert vor 5 Jahren war, damit man eben auch eine gute Entwicklung sichtbar machen kann. Und so wird es für den Urologen, der einfach der Profi ist in der Bewertung und der Interpretation dieser Ergebnisse, also vom Abtasten, vom Ultraschall und vom PSA-Wert. Und dann kann man auch viel besser eingrenzen, ob hier jemand auffällig ist und dann vielleicht im nächsten Schritt eine Biopsie braucht, da sage ich gleich kurz was zu, oder aber ob man Entwarnung geben kann und zum Beispiel sagen kann, ihr Wert, der ist seit 5 Jahren so stabil und ihre Prostata ist gutartig vergrößert, dann ist es jetzt auch nicht so schlimm, dass der ein bisschen höher ist, der Wert. So, während jemand, wo wir schon Sorge haben müssen oder einen Verdacht haben, dann lieber einmal eine Biopsie machen. Und die Biopsie wird heutzutage in einer örtlichen Betäubung gemacht. Die Männer haben in der Regel sehr, sehr wenig Schmerzen. Viele haben Angst davor, aber auch die Biopsie geht schnell. In wenigen Minuten ist das gemacht. Und es geht einfach darum, kleine Gewebsanteile aus der Prostata zu gewinnen, um sie vom Pathologen untersuchen zu lassen. So, und dann weiß man es, schwarz auf weiß, habe ich Prostatakrebs, ja oder nein? Und das ist das eine. Und das andere ist, man kann dann eben auch gleich viel besser sagen, ist es Kätzchenkrebs oder ist es Tigerkrebs? Denn es ist ja ein Unterschied, ob ich, sag mal, nur eine Probe mit Prostatakrebs befallen habe oder gleich mehrere und man damit eben auch ungefähr ein Gefühl dafür bekommt, ob der Prostatakrebs an einem kleinen Pünktchen, an einer kleinen Stelle nur ist oder ob er gleich auf die ganze Prostata ausgebreitet ist. Und das ist natürlich ein Unterschied für den Mann, der betroffen ist. Und sowas würde ich, wenn ich Patient wäre, natürlich gerne früh wissen.
Ja klar, weil ja auch sofort sich die Frage stellt, muss operiert werden oder nicht? Man hat ja auch Angst. Und dann kommen solche Befunde, die aber auch nicht jeder so gleich versteht, Herr Böfing.
Sie haben vollkommen recht. Es nutzt überhaupt nichts, wenn der Patient nur verunsichert wird. Diese Differenzierung, es ist eher was Harmloses oder es ist eher was Schlimmes, ist, glaube ich, schon mal ganz wichtig. Der Patient will ja wissen, wo geht's lang. In den letzten 5 bis 10 Jahren sehen wir eine Entwicklung, dass inzwischen 20% weniger Prostatakrebsoperationen in Deutschland und auch auf der ganzen Welt gemacht werden. Das möchte ich einfach mal betonen. Und das liegt daran, dass wir durch den PSA-Wert, der ja sehr umstritten ist, aber auch sehr viel gelernt haben. Heutzutage unterscheiden wir deswegen einen sogenannten Low-Risk-Prostatakrebs, also Niedrigrisiko, von mittlerem und hohem Risiko. So, und wer heutzutage in der Low-Risk-Gruppe landet, wird in den allermeisten Fällen nicht operiert oder bestrahlt. Und daher haben wir weniger Zahlen bei den Operationen. Und das ist gut so, weil wir Patienten, die gar nicht behandelt werden müssen, weil nichts passieren wird durch den Krebs. Und das muss man eben abwerten. Das ist zum Beispiel bei den Rotzwillingen, die mit Anfang 40 erkrankt sind, natürlich nochmal eine ganz andere Nummer. Wenn jemand in jungen Jahren erkrankt, hat er sehr viel mehr Jahre oder Jahrzehnte zu schaffen, als jemand, der mit 80 erkrankt. Und das muss abgewickelt werden. Aber wenn einer ein Kätzchenkrebs hat, ein Low-Risk-Karzinom, dann ist es eben so, dass man das heutzutage gut beobachten kann und nicht gleich behandeln muss. Und ich finde, um aufs Thema zurückzukommen, Biopsie, lieber einmal mehr biopsieren und die Leute wirklich früh erkennen und dafür lieber einmal weniger therapieren, wenn es nicht notwendig ist oder man dem Patienten sagen kann, wir nehmen Sie jetzt in ein Überwachungsprogramm und schauen halbjährlich sehr genau nach Ihnen, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Aber eine Therapie, eine Operation, eine Bestrahlung mit den möglichen Nebenwirkungen brauchen Sie jetzt erstmal nicht. Und das finde ich einen Fortschritt und ich finde, darüber muss auch mal lobend gesprochen werden, dass eben die Fachgruppe der Urologen das auch sehr intensiv anschaut und daraus die Konsequenzen zieht, nämlich weniger operieren.
Finde ich super. Also ich lobe Sie an dieser Stelle auf jeden Fall schon mal. Wir sind jetzt bei dem Punkt, es muss operiert werden. Ist es dann immer zwingend notwendig, Herr Professor Wülfing, dass tatsächlich eine radikale Prostatektomie gemacht werden muss, also die totale Herausnahme der Prostata? Oder gibt es auch so eine Teilentfernung der Prostata? Was geht da und was geht da nicht? Und was sind die Schwierigkeiten bei der Operation?
Diese Operation, Frau Radins, die hat in den letzten Jahrzehnten richtig an Professionalität und Perfektion gewonnen. Wir haben, glaube ich, alle miteinander diese Operation in Deutschland und auf der Welt machen, in den letzten 3 Jahrzehnten richtig viel gelernt, wie man das Ergebnis dieser Operation verbessern kann. Aber zunächst mal die ganze totale Entfernung der Prostata hat natürlich das erste Ziel, Krebs muss raus. So. Das zweite ist aber auch wichtig. Alle, die sich damit beschäftigen, werden darüber lesen, dass Männer nach so einer Operation mit der Harninkontinenz zu kämpfen haben. Das muss man sich so vorstellen, bei uns Männern hilft die Prostata beim Abdichten. Und wenn sie weg ist, dann muss der Schließmuskel, der aber Gott sei Dank in der absoluten Mehrheit der Fälle nicht verletzt wird, sondern vollkommen weiterarbeitet, aber der braucht ein bisschen, um die alte Kraft wieder aufzubauen, jetzt wo er alleine ist. So, deswegen haben fast alle Männer vorübergehend eine Inkontinenz für ein paar Wochen, sage ich.
Kann man gut trainieren, sagt Michael Roth.
kann man super trainieren. Und wir kennen alle die Männer, und das ist eine Anzahl, eine Prozentzahl, die immer höher wird, dass Männer schon wenige Tage nach der OP wieder vollkommen kontinent sind. Zugegebenermaßen gibt es auch die Fälle, die Schwierigkeiten haben, da wollen wir nichts beschönigen. Aber die Mehrheit und weit über 90% sind kontinent nach wenigen Wochen. Und ich glaube, das muss man auch mal unterstreichen.
Super.
Das andere ist natürlich das Liebesleben, die Erektionsfähigkeit. Ganz eng an der Prostata entlang verlaufen die Nerven, die wir Männer brauchen, um eine Erektion bekommen zu können. Mhm. Und wenn diese Nerven mit entfernt werden, weil man eben sehr großzügig die Prostata entfernt, mit Sicherheitsabstand zum Beispiel, dann wird es zu Potenzstörungen kommen. Und man kann heute bei vielen Patienten die Nerven schonen mit speziellen Techniken. Wir haben ja in den letzten Jahren auch sehr viel Zugewinn an minimalinvasiven Operationstechniken. Da ist die Da Vinci-Technik zu nennen mit Operationsrobotern, die uns helfen. Aber auch normale Operationen, offene chirurgische Operationen, haben sehr dazu gewonnen in den letzten Jahren, weil wir eben viel besser verstehen heutzutage, wo diese Nerven alle entlanglaufen, denn die sieht man leider nicht so gut.
Mhm.
Aber insofern ist die Technik bezüglich der drei Ziele, nämlich Krebs raus, der Patient muss kontinent sein und wenn gewünscht, soll auch die Nervenfunktion für die Erektion erhalten werden, haben wir heute an den Kliniken, wo das häufig gemacht wird, gute Ergebnisse und können das Patienten, glaube ich, auch mit gutem Gewissen raten.
Das heißt, wenn Sie ein unruhiges Händchen haben, dann ist möglicherweise der Spaß für den Patienten vorbei im Nachhinein.
Genau, unruhiges Händchen. Ja, wissen Sie, mit dem unruhigen Händchen ist das so eine Sache. Ich glaube, das hört sich komisch an, aber wer ein unruhiges Händchen hat, der sollte besser nicht operieren. Natürlich haben wir alle Fälle, die perfekt laufen und das ist hoffentlich die Mehrheit. Und es gibt auch Fälle, die am Ende das Ergebnis, wo es Abstriche gibt. Mhm. Und ob das dann das unruhige Händchen war oder eine schlechte Übersicht oder ich sag mal sehr fettleibige Patienten oder voroperierte Patienten. Es gibt also viele Gründe, warum Abstriche gemacht werden müssen bei diesen drei Zielen. Trotzdem gilt weiterhin, es ist für die absolute Mehrheit der Patienten, da werden diese Ziele erreicht. Und wenn wir nochmal über das Wichtigste reden, nämlich Krebs raus, dann kommt nochmal der Faktor Früherkennung ins Spiel. Mhm. Wenn Sie natürlich einen kleinen Krebs behandeln müssen, ist natürlich das Risiko, dass hinterher der Krebs drin bleibt oder Reste drin bleiben oder Nachbestrahlung gemacht werden müssen, auch geringer, als wenn sie früh zuschlagen.
Klar.
Und jetzt möchte ich noch eins sagen. Sie fragten eben nach der Halbprostatektomie. Also kann man auch irgendwie nur die halbe Prostata rausnehmen? Da ist es so, ja, es gibt Entwicklungen, wo wir die sogenannte fokale Therapie überprüfen. Das heißt, dass man eben nicht mehr alles rausnimmt, sondern gezielt die Prostata mit Ultraschall oder Bestrahlung oder auch mit Operationen entfernt. Aber man muss sagen, das ist noch ein experimentelles Verfahren und wir haben ein Problem. Wir wissen vorher nie wirklich sicher, welche Anteile von der Prostata durch Krebs befallen sind. Und das ist meistens nicht nur eine Stelle. Und wir haben auch in ungefähr 30%, wenn wir die Prostata ganz rausnehmen, sehen wir bei Patienten, wo wir dachten, es ist nur auf einer Seite, dass es doch auf beiden Seiten ist. Mhm. Das heißt, da gibt es auch eine gewisse Unsicherheit, weil die Biopsie, die wir machen, natürlich nie 100% der Wahrheit darstellt.
Mhm.
Es gibt neue Techniken, die ich auch bei der Diagnostik eben hätte noch ansprechen können, nämlich MRT. Die MRT-Untersuchung, also Kernspin, ist etwas, wo wir sehr genau drauf gucken und die sich entwickelt. Die ist noch nicht wirklich jetzt uneingeschränkt zu empfehlen, aber da wird sehr viel geforscht, sehr viel gemacht und getan und man überprüft, ob nicht auch die MRT den Prostatakrebs früher erkennt und wenn ja, ob nicht auch die MRT-Untersuchung besser abschätzen lässt, wie ausgedehnt der Prostatakrebs in der Prostata vorhanden ist.
Mhm.
Und das könnte was sein, was uns dann auch in der Zukunft vielleicht hilft, zu sagen, dieser Patient braucht gar nicht eine ganze Entfernung der Prostata, sondern es reicht die Hälfte oder eine Stelle.
Mhm.
Wobei ich immer der Meinung bin, wenn die vollständige Prostataentfernung top gemacht ist, mit all den Zielen, die ich Ihnen eben genannt habe,
dann
spricht man auch nichts dagegen, diese OP zu machen. Sie dauert 2-3 Stunden. Der Patient liegt eine Woche im Krankenhaus. Und wenn alles gut wird, dann kann man die Operation auch vertreten. Aber wir suchen ja nach Alternativen, weil es was anderes ist, als einen Blinddarm zu entfernen. Mhm. Denn weil eben Patienten manchmal auch unzufrieden sind und man sich fragt, ach, hätte ich es mal nicht machen lassen.
Mhm.
Deswegen müssen wir auch kontinuierlich an der Qualität der Operation weiterarbeiten. Und das tun wir. In vielen Kliniken werden Operateure ja auch weiter ausgebildet und man macht einen Benchmark und guckt, man möchte von den Besten lernen und dass wirklich jeder zum perfekten Operateur wird im Sinne der Qualität für den Patienten.
Wird er nur operiert, wenn man weiß, dass sich der Krebs tatsächlich ausschließlich auf die Prostata beschränkt? Also mit anderen Worten, wenn er schon ausgetreten ist außerhalb der Prostata, wird nicht mehr operiert?
Also das ist eine sehr, sehr spannende Frage und die ist auch ganz wichtig im gesamten Kontext, weil Folgendes ist Fakt. Als ich angefangen habe, vor 20 Jahren diese Operation zu machen, da galt noch, sobald der Krebs sichtbar oder unsichtbar aus der Prostata raus ist, wird nicht mehr operiert. Dann muss man andere Therapien machen, die den ganzen Körper betreffen, Medikamente zum Beispiel. Und das leuchtet ja auch ein. Wir haben aber in den letzten Jahren wirklich viele Hinweise bekommen, dass die Patienten, die doch operiert werden, immer profitieren. Das heißt, selbst wenn Sie heute jemanden haben, der zum Beispiel Absiedlungen in seinen Lymphknoten hat, das ist was, was hin und wieder vorkommt, 20-30% haben das. Und diese Patienten sind ja formal, wenn sie die Prostata rausnehmen, reicht das nicht. Die brauchen auch noch eine weitere Behandlung. So, und diese Patienten haben wir festgestellt, es sieht derzeit so aus, dass die noch besser profitieren, also auch bezüglich des Überlebens, worum es ja am Ende geht, viel besser überleben, wenn die Prostata zuvor operiert wurde. Deswegen gibt es auch Strömungen, Überlegungen, Studien, wo wir das eben anschauen, ob auch ein Patient mit einer organüberschreitenden Erkrankung doch von einer Operation oder Bestrahlung profitiert. Und das wird geprüft. Das ist noch nicht spruchreif, aber Ihre Frage geht genau in die richtige Richtung, dass wir eben denken, okay, wir sollen diejenigen, die Kätzchenkrebs haben, weniger operieren, aber diejenigen, die schlimme Krebse haben, mehr operieren und vielleicht auch mehr als in der Vergangenheit, weil wir eben sehen, dass es dem Patienten unter Umständen einen Vorteil bringt und den wollen wir natürlich mitnehmen.
Was schließt sich denn für die an? Das heißt, noch eine Chemo hinterher oder Sie haben immer mal die Bestrahlung gerade erwähnt, Hormontherapie. Was ist das dann, was die zu erwarten haben, nachdem sie schon diese schlechte Ausgangsdiagnose hatten?
Also das Häufigste ist tatsächlich die Bestrahlung. Nach einer Operation ist das Häufigste, wenn der Fall eintritt, dass der Pathologe sagt, die Ränder sind nicht ganz sauber oder es ist ein fortgeschrittener Befund oder die Lymphknoten sind betroffen, dass man dann eine Bestrahlung hinterher macht. Das zweite Wichtige ist eine Hormontherapie. Wir haben beim Prostatakrebs die Besonderheit, dass er durch eine Hormonbehandlung, das heißt das männliche Geschlechtshormon Testosteron wird blockiert durch Medikamente, wissen wir, dass der Prostatakrebs dann weniger wächst, gebremst wird und zum Teil auch verschwindet. Dafür hat es den Nobelpreis gegeben in den 60er Jahren für diese Erkenntnis. Und da gibt es auch eine Parallele zu Brustkrebs, wo das ähnlich ist, hormonabhängige Tumoren. Deswegen ist die Hormontherapie eine ganz große Säule, die bei keinem anderen Krebs fast eine Rolle spielt. Und auch bevor Chemotherapien und solche Dinge kommen, ist eigentlich immer erst die Hormontherapie dran, die natürlich auch viel besser verträglich ist als Chemotherapien zum Beispiel. So, und trotzdem müssen dann auch, wenn ganz schlimme Fälle kommen oder die Hormontherapie nicht mehr funktioniert oder so, dann müssen auch Chemotherapien hinzugenommen werden. Und auch die haben eigentlich eine ganz gute Verträglichkeit heutzutage. Da ist viel passiert in den letzten Jahren. Deswegen müssen Patienten manchmal über sich ergehen lassen, dass man ihnen sagt, sie brauchen eine multimodale Therapie, also verschiedene Waffen, wenn sie so wollen, die in einer vernünftigen Art und Weise miteinander kombiniert, schaffen es aber auch, dass man mit diesem Krebs auch viele, viele Jahre stabil gut leben kann.
Spitzenmäßig. Ich stelle mir das so vor, wenn Sie auf einer Party sind, dann fragen Sie erstmal alle Männer, die da hinkommen oder die Sie dort treffen, ob die schon beim Urologen gewesen sind und schon mal ihre Früherkennung oder ihre Vorsorge gemacht haben. Ist das so?
Also Sie können ganz beruhigt sein, Frau Radins. Ich bin bei privaten Partys auch privat unterwegs. Ich kann da gut trennen. aber trotzdem sind wir natürlich gerne immer Ansprechpartner und wir würden uns, glaube ich, freuen, wenn mehr Männer, ob auf Partys oder nicht auf Partys, sich ihrem Körper widmen und vielleicht demnächst mal genauso wie die Frauen auch mal zu einer Vorsorge gehen.
Ich freue mich deswegen so besonders, dass wir als Mann und Frau über dieses Thema gesprochen haben, weil ich habe eine Menge dazu gelernt. Ich nehme an, die Männer, die uns zuhören, auch. Aber für Frauen ist das nicht ganz unwichtig, auch mal auf der anderen Seite besser Bescheid zu wissen. Ich danke ganz herzlich, dass Sie so viel Zeit für uns hatten und uns so eloquent und aufschlussreich alles erzählt haben. Der Dank geht an Dr. Professor Christian Wülfing. Er ist Chefarzt der Urologie in der Asklepios Klinik in Altona in Hamburg. Und außerdem Botschafter/Pressesprecher der Deutschen Gesellschaft für Urologie. Und damit danke ich ganz herzlich und wünsche Ihnen alles Liebe nach Hamburg.
Das war ein tolles Interview. Danke, Frau Radl.
Sehr gern. Noch mehr Infos gibt's wie gewohnt auf praxisvita.de. Einen neuen Vita-Talk immer mittwochs. Ich bin Antje Radünz. Passen Sie gut auf sich auf.
Vita-Talk. Fühlen, hören, verstehen. Der Podcast rund um Vitalität und Gesundheit von praxisvita.de. Ihr habt Fragen oder kennt vielleicht einen interessanten Krankheitsfall? Dann mailt uns an podcast@praxisvita.de.
Puh, jetzt sind wir aber erleichtert. Und damit das auch so bleibt, hilft Prostagut Forte mit der einzigartigen doppelten Arzneipflanzenkraft. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.